Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Einen wunderschönen guten Abend. Die Spieler machen sich warm, was sich für Fußballfans im TV ändert.
Die Zeiten ändern sich auch, was junge Medienmacher von Journalismus-Startups lernen können.
Die Korken knallen. 20 Jahre Festival Guide.
Die Erinnerungen bleiben. 7 Jahre Internetphänomen der Blumenkübel.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Andreas Kessler. Er ist seit mehr als 20 Jahren Automobilfachjournalist, berichtet als Autopapst unter anderem für den RBB, schreibt für mehrere Tageszeitungen und ist Vorstandsmitglied des Verbandes der Motorjournalisten. Bei unseren Kollegen von Medias Res im Deutschlandfunk zeigte er sich erschüttert und enttäuscht von der Qualität der Berichterstattung rund um den Dieselskandal diese Woche. Die Berichte seien nicht kritisch genug gewesen, vor allem aber auch schlicht falsch. Was aber müsste der Automobiljournalismus Kesslers Meinung nach ändern? Dazu sagte er im Zitat:
Na, er müsste also erstmal die Tendenz zu der Überskandalisierung, ja, also es muss immer noch schlimmer und noch doller und noch teurer und noch bestürzender für den Zeitungsleser oder Fernsehzuschauer werden. Damit muss er jetzt endlich mal weg. Es muss einfach auch mal eine neutrale Berichterstattung stattfinden und idealerweise natürlich auch eine, die den Realitäten entspricht. Also, dass man das, was da tatsächlich schlimm ist oder auch nicht so schlimm ist, dass man das mal deutlich aufzeigt und nicht immer nur das abschreibt, was, weiß ich nicht, es gab Artikel, die waren offensichtlich nur mehr oder weniger gut übersetzt aus amerikanischen Quellen und die wurden dann auf den europäischen Markt übertragen. Also es ist geradezu kafkaesk, was da manchmal ablief. Also ein bisschen mehr Fachkompetenz wäre im Motorjournalismus auch in ganz normalen Publikumsmedien angebracht. Aber wenn man eine Tageszeitung aufschlägt, da gibt es bestenfalls noch, vielleicht eine halbe Motorseite mit Presseagenturmeldungen und der Rest sind dann eben Anzeigen der großen Automobilhersteller. Das ist in meinen Augen kein Motorjournalismus.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ja, die mangelnde Kompetenz und auch vielleicht die fehlende Zeit für gründliche Recherchen in den Redaktionen, das mag ja ein Problem sein, Haken dran. Da werden sicherlich gerne auch mal unreflektiert und vielleicht auch einfach aufgrund eines fehlenden Verständnisses Wordings aus den PR-Abteilungen der Autolobby übernommen. Eines, und hat er auch gerade angedeutet, der Herr Kessler, ist meiner Ansicht nach aber noch das viel größere Problem, und zwar die fehlende Distanz vieler Motorjournalisten zur Autobranche. Über die Jahre, da ist ein Ökosystem entstanden, in dem beide Seiten eigentlich in Symbiose miteinander leben. Da stört keiner den anderen, im Gegenteil, die eine Hand, die wäscht die andere. Alle großen Autozeitschriften, die finanzieren sich wesentlich über Werbeanzeigen. Da macht sich natürlich ein Fahrbericht über das neueste VW-SUV viel besser als eine Recherche zu den Manipulationen im Abgassystem. Und die Autohersteller ihrerseits, die hofieren die Autojournalisten, laden die zu spektakulären Produktpräsentationen ein, überlassen den Testwagen, ja, und zahlen teilweise auch Spesen. Und dazu kommt noch etwas. Ich kann mir nämlich beim besten Willen nicht vorstellen, dass jemand Autojournalist wird, der Umwelt zuliebe eigentlich passionierter Rad- und ÖPNV-Fahrer ist. Motorjournalisten, das sind doch Autofans, die eine feuchte Hose bekommen, wenn sie einen 500 PS 12-Zylinder mit 250 über die Strecke treten dürfen, aber ganz sicher nicht dann, wenn sie hinter dem Steuer eines elektrisch betriebenen Ökoautos sitzen.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das sportliche Medienmagazin.
Ja, und zwar sowas von sportlich, denn der Start der neuen Bundesliga-Saison, der steht an diesem Wochenende an. Und ganz kurz, bevor jetzt ja schon die ersten Tore fallen, da ist eins immer noch nicht klar, nämlich auf welchen Kanälen nun tatsächlich alle Spiele zu sehen sind.
Sky und Eurosport, die können sich nicht so richtig einigen, wo denn jetzt welches Spielepaket wie ausgestrahlt wird. Wenn die Sender sich weiter nicht einigen, heißt das, dass Live-TV kann für Fußballfans jetzt in der neuen Saison ganz schön teuer werden.
Ja, und nicht nur das Live-TV, denn bezahlen müssen die zukünftig auch für Live-Audio. Denn mit der neuen Saison, da wechseln auch die Audio-Streaming-Rechte erneut den Besitzer. Und zwar an einen in Deutschland in diesem Terrain eher noch ungewöhnlichen Anbieter, nämlich an Amazon.
Wow, da passiert ganz schön viel. Wir bringen mal Ordnung ins Ganze. Wir blicken hinter die Kulissen von diesem Poker von Medienrechten und ich habe dazu heute Nachmittag mit Klaas Rehse aus dem Deutschlandfunk Sportteam gesprochen und ihn gefragt, was ändert sich jetzt konkret?
Also es gibt erstmal neue Anstoßzeiten, also zu den gewohnten Spielen Freitag 20:30, Samstag 15 und 18:30 sowie am Sonntag 15 und 17:30 kommen jetzt noch zwei neue Anstoßzeiten dazu. Über die Saison verteilt werden je 5 Spiele am Sonntag um 13:30 Uhr angepfiffen und am Montag gibt es noch 5 Spiele um 20:30 Uhr.
Was etwas ungewohnt ist, dass die Saison schon fast wieder, ja, oder die Spieler sich schon langsam aufwärmen, dass aber noch einzelne Dinge noch gar nicht geklärt werden. Nämlich, es gibt einen Streit zwischen Sky und Eurosport. Was passiert da hinter den Kulissen?
Ja, also insgesamt zahlen ja Medienunternehmen für die Übertragung der Spielzeiten von 2017 bis 2021 die Summe von 4,64 Milliarden Euro. Und da pocht natürlich dann jeder Sender auf seine eigenen Rechte. Das US-Unternehmen Discovery und der Pay-TV-Sender Sky, die können sich jetzt nicht über die Einspeisung von 45 Spielen aus dem Bundesliga-Paket einigen. Also Discovery, dahinter steckt dann Eurosport aus deutscher Fußballfansicht. Die haben von der Deutschen Fußballliga ein Paket mit insgesamt 45 Spielen erworben. Die Mehrzahl davon sind dann am Freitagabend, manche aber halt auch am Sonntag und am Montag. Und die will Sky seinen Kunden natürlich auch unbedingt anbieten. Bisher liegen die Unternehmen nach offiziellen Angaben zumindest noch ziemlich weit auseinander. Und bisher gucken die Sky-Kunden jetzt erstmal in die Röhre. Die werden diese Spiele, diese 45, aktuell nicht sehen können.
Bevor wir da mal gucken, was ich denn machen kann, damit ich alles mir auch anschauen kann, lass uns erstmal aufs Hören gehen, denn da gibt es auch eine Änderung in diesem Jahr. Bisher gab es Audio-Streaming-Angebote, also das Hören im digitalen Raum über Sport 1. Die hatten ja erst vor ein paar Jahren die Rechte von 90.11 übernommen. Jetzt haben die Rechte nochmal den Anbieter gewechselt und zwar geht's jetzt in Richtung Amazon. Amazon macht jetzt auch Audio. Was ist denn da los?
Tja, die genaue Strategie verrät Amazon natürlich nicht. Ist ja ein Unternehmen, was nicht so viel von sich selbst verkündet. Aber man vermutet, dass Amazon auf Dauer einen größeren Einstieg in die Fußballrechte plant. Amazon hat jetzt also, du hast es gerade gesagt, erstmal die Audiorechte im Internet an der Bundesliga und an der zweiten Liga erworben und hat den bisherigen Anbieter Sport 1 ausgeboten. Die hätten die Rechte natürlich auch gern weitergehabt. Amazon bietet jetzt also erstmal die klassische Fußballreportage, wie man sie aus den letzten Jahren noch früher von 90.11 und dann eben von Sport 1 FM kennt. Und da sind auch viele Reporter wieder zu hören, die man schon von den beiden genannten Sendern kennt. Amazon nutzt den Fußball jetzt erstmal, um seine Musikangebote zu bewerben, denn Fußball kann man nur hören, wenn man auch Amazon Prime-Kunde ist. Amazons Investment ist jetzt erstmal mit geschätzten 5 Millionen Euro relativ klein. Ein ziemlich kleiner Deal für so ein Multimilliardenunternehmen. Und man geht halt davon aus, dass das nur der Anfang ist und man dann vielleicht irgendwann bei Amazon auch Bundesliga gucken kann.
Das wird dann in den nächsten Jahren auf jeden Fall nochmal spannend. Der Herr Perler wird mir bestimmt auch gleich in der Sendung in den Ohren liegen und möchte natürlich wissen, okay, jetzt ist noch nicht ganz geklärt, wie oder wo auch das Spielerpaket der Bundesliga genau zu sehen ist. Was brauche ich konkret, um alle Spiele sehen zu können?
Ja, also wenn ich sage, mir reichen Zusammenfassungen, dann kann man ganz klassisch die Sportschau und das aktuelle Sportstudio gucken und natürlich auch die Konferenzen im öffentlich-rechtlichen Radio hören. Will man allerdings alles live sehen, dann braucht man einmal ein Abo von Sky, ein Abo vom Eurosport-Player und man braucht einen Amazon Prime-Zugang oder man geht einfach wieder öfter in die Fußballkneipe.
Ansonsten wird es deutlich teurer werden irgendwie in diesem Jahr, ne?
Ja, wenn man wirklich alle Angebote nimmt, dann muss man auf jeden Fall ein bisschen drauflegen. Deshalb ärgern sich auch viele Sky-Kunden. Die zahlen jetzt noch denselben Preis vom letzten Jahr und kriegen auf einmal weniger Spiele. Da gibt es auch viel Ärger. Also da ist ordentlich Bewegung im Rechtemarkt und man kann gespannt sein, wie sich das entwickelt.
Sagt unser Sportkollege Klaas Rehse. Wir haben mit ihm über den Poker um die Medienrechte für die neue Bundesliga-Saison gesprochen, die ja quasi in wenigen Tagen startet.
Was mit Medien? Das konstruktive Medienmagazin.
Einige sagen ja, wenn man beruflich nicht nur was mit Medien macht, sondern sich sogar auch mit Medien beschäftigt, ja, damit kann man nun wahrlich keinen Blumentopf gewinnen.
Richtig, Herr Perler. Und statt einen Blumentopf gibt es bei uns heute Abend wenigstens einen Blumenkübel, der berühmteste des Internets, aber der kommt erst in einer halben Stunde.
Ich erinnere mich, glaube ich, vage, worauf du abschließt. Aber mehr als einen Blumentopf für seinen Blick auf die Medien, den gab es jetzt für Christopher Buschow. Die Körperstiftung, die hat ihn nämlich für seine Forschung zu journalistischen Start-ups ausgezeichnet. Konkret hat er dann den zweiten Platz im Deutschen Studienpreis belegt.
Ja, und in der Mitteilung sehen wir, dass die Jury vor allem die hohe gesellschaftliche Relevanz des Themas hervorgehoben hat. Und da sind wir natürlich neugierig geworden.
Ja, und da wollen wir jetzt erstmal schnell gratulieren. Herzlichen Glückwunsch und sprechen jetzt auch mit Christopher Buschow. Er ist Kommunikationswissenschaftler an der Hochschule für Medien in Hannover und jetzt live bei Was mit Medien. Guten Abend, Christopher.
Schönen guten Abend und vielen Dank für die Einladung und ja, herzlichen Dank auch für die Gratulation.
Sehr, sehr gerne. Herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Vielleicht mal so, wie auch Daniel und ich das in der Uni gelernt haben, fangen wir mit dem Setting sozusagen der Studie an. Was genau hast du dir angeschaut und mit welcher Fragestellung?
Genau, ich habe mir 15 Medien-Startups in Deutschland angeschaut. Und zwar unter der Fragestellung, ob die einen Ausweg aus der Krise des Journalismus weisen. Mit denen sind ja viele Hoffnungen und Erwartungen typischerweise verbunden. Und ob die die einlösen können, das war die Fragestellung meiner Arbeit.
Und können sie es?
Ja, also dann vielleicht gleich zu den Ergebnissen. Also die waren ziemlich ernüchternd, muss man leider sagen. Da gibt es eine ganze Reihe von Herausforderungen und Fallstricken, denen Gründerinnen und Gründer im Journalismus begegnen müssen. Und unter den derzeitigen Rahmenbedingungen ist es sehr schwierig, diese Hoffnungen und Erwartungen, die mit den Startups verbunden sind, wirklich einzulösen. Ja.
Bevor wir vielleicht jetzt tatsächlich auf die Details auch nochmal schauen, sehen das denn eigentlich die Startup-Macher und die Gründer genauso oder würden die deine Ernüchterung überhaupt nicht teilen?
Ich glaube schon, dass die natürlich, und das ist auch in Gesprächen rausgekommen, natürlich merken, dass es riesige Herausforderung ist, diese Gründung. Häufig merken sie das dann erst, wenn sie überhaupt in der Gründung voll eingestiegen sind. Denn der Anfang ist eigentlich relativ einfach. Man braucht ja nicht so viel. Es ist ja auch alle erstmal relativ kostengünstig, ein neues Medium aufzusetzen. Was braucht man denn? Ein Computer, ein Internetzugang, vielleicht ein WordPress-System. Aber natürlich entstehen dann die wesentlichen Aufgaben und auch die Kostentreiber, die entstehen eigentlich erst in den nächsten Schritten. Also wenn es darum geht, Nutzer und zahlende Kunden zu gewinnen und auch fortlaufend verschiedene Kommunikationskanäle zu bespielen und natürlich vor allem in der Herstellung qualitätsvoller Inhalte. Und all das sind halt riesige Herausforderungen.
Was ist denn die Motivation von den Startup-Gründern, so ein journalistisches Projekt anzugehen? Wenn man sich mal so anschaut, womit ja Medienkonzerne sich beschäftigen, dann sind diese Projekte hauptsächlich außerhalb des Content-Bereichs. Also Neuentwicklung von Medienkonzernen, das schaut ja in Deutschland zumindest relativ dürftig aus. Aber was motiviert denn die jungen medialen Startup-Gründer, was Neues anzufangen?
Da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also die Inhaltsproduktion ist von klassischen Presseverlagen im Digitalen natürlich, was sozusagen Neugründungen aus Verlagen heraus anbelangt, erstmal weniger im Fokus. Da geht es natürlich mehr um E-Commerce-Themen und sowas. Die Gründerinnen und Gründer, die ich so untersucht habe, die waren wirklich daran interessiert, im Prinzip dreierlei umzusetzen. Also es gibt im Prinzip drei große Motivstrukturen. Das erste ist so eine Abgrenzung von den bestehenden Medienstrukturen, dass man sagt, okay, in Redaktionen kann ich eigentlich nicht mehr das machen, was ich in Journalismus machen möchte. Ja, Cost-Cutting, Downsizing, Outsourcing, all solche Entwicklungen sehen die Gründerinnen und Gründer eben mit großer Skepsis und entscheiden sich dann eben, etwas selber zu machen. Ein zweiter Motivfaktor ist ganz klar die Innovation journalistischer Angebote. Ja, man will wirklich was Neues schaffen, wofür vielleicht auch wieder die Rahmenbedingungen innerhalb der klassischen Redaktion nicht gegeben sind. Und das dritte ist, dass man beobachtet, dass es neue Mediennutzungspraktiken, neues Mediennutzungsverhalten gibt und dass man hier anknüpfen will und sagt, Mensch, warum hat denn noch niemand ein Angebot entwickelt, das vielleicht das und das ein Bedürfnis adressiert. Also das sind so die drei Motivstrukturen, die sich in den von mir untersuchten Startups gezeigt haben.
Aber das sind ja erstmal nur die Motive. Das ist ja dann natürlich noch die Frage, können diese Motive auch tatsächlich dazu führen, dass das Ganze Wirklichkeit wird? Also wenn ich beispielsweise mal den zweiten von dir genannten Punkt rausgreife, das Thema Innovation. Hm. Wenn ich jetzt so in einer Kurzzusammenfassung der Ergebnisse das richtig verstehen habe, ist da so viel um Innovation jetzt dann nun doch nicht bestellt?
Ja, es ist sehr schwierig, also vor allem im Bereich der Finanzierungs- und Geschäftsmodelle. Man hätte ja erhofft, dass gerade Startups, weil sie eben nicht den Ballast der alten Verlage mit sich herumtragen, vielleicht weniger an Traditionen gebunden sind, auch gewisse Branchenstandards vielleicht brechen können, weil all das für sie gilt und das sich eben auch zeigen lässt, ja, dass sie deshalb möglicherweise neu auf Journalismus schauen können und vielleicht auch neue Erlösmodelle oder auch Finanzierungsquellen erschließen können. Aber das ist so gesehen eigentlich weniger der Fall. Also tatsächlich innovative Geschäftsmodelle, die in Anführungszeichen den Journalismus retten könnten, die sehen wir in Neugründungen in Deutschland zumindest derzeit nicht.
Wir wollen ja hier heute Abend zusammen auch noch ein bisschen was lernen. Also mal schauen, wenn jetzt Hörer, die was mit Medien machen wollen, sagen so, hey, ich habe sogar Lust zu gründen, ich bin da total motiviert. Vielleicht gibt es da ja so ein paar Fehler, von denen sie lernen können, wo du sagst so, hey, das habe ich ganz oft beobachtet. Also so ein paar Learnings, die wir aus deiner Forschungsarbeit mitnehmen können. Bevor wir die teilen, da müssen wir, glaube ich, aber erstmal trotzdem über die Probleme reden. Gab es so grundsätzliche Probleme, die du bei mehreren Startups dann festgestellt hast oder die so deine ganze Forschungsarbeit begleitet haben?
Absolut, ja. Also es gibt große Probleme, da ist wieder die Finanzierungsfrage, also es gibt eine deutliche Unterfinanzierung. Es gibt eigentlich auch, die Gründerteams sind häufig zu homogen. Sie sind, die Gründerinnen und Gründer sind eigentlich häufig Journalistinnen und Journalisten, was natürlich dazu führt, dass sie vor allem aus der journalistischen Macherperspektive auf das Produkt schauen und weniger vielleicht aus der betriebswirtschaftlichen Perspektive. Ja. Teilweise sind auch die Vorstellungen davon, welche Aufgaben in so einer Gründerrolle verbunden sind, anfangs noch nicht da. Dass das heißt, dass man sich nicht mehr komplett der journalistischen Arbeit widmen kann. Ja. Mussten einige Gründerinnen und Gründer eben auch erst im Prozess lernen. Und das sind so Herausforderungen, die sich eigentlich übergreifend auch gezeigt haben. Aber ich will, das ist mir, glaube ich, auch ganz wichtig, nochmal betonen, dass die Arbeit auch wirklich darauf abzielt, solche Fallstricke und Herausforderungen aufzuzeigen, damit man sie besser angehen kann. Und meines Erachtens gibt es auch eine Reihe von Projekten, die in letzter Zeit gestartet sind, die manche Dinge besser machen. Zum Beispiel das Schweizer Project Air, dass die Republik, die sozusagen schon auch einige der Herausforderungen meines Erachtens besser angeht. Aber vielleicht sage ich da gleich noch was zu, was sozusagen so ja, Lösungsmöglichkeiten sind, wie man gewisse Herausforderungen vielleicht besser angehen kann.
Was würdest du den jungen Gründern mit auf den Zettel schreiben, was sie unbedingt berücksichtigen sollten? Also wir haben schon gerade gehört, erstmal aufs Gründungsteam mit Acht geben.
Absolut, ja. Also meines Erachtens, und das zeigt auch die Forschung zur Innovation, ist es halt ganz essentiell, dass Gründerteams komplementär zusammengesetzt sind, also komplementäre Fähigkeiten haben, verschiedene Expertise einbringen. Ja, man braucht nicht nur allein Journalistinnen und Journalisten, man braucht Leute, die in Technologie kenntnisreich sind, man braucht vielleicht Designer, man braucht in jedem Fall Betriebswirte, die auf die Kostenfaktoren und die Kostentreiber schauen. Ja, und der zweite Vorteil ist, wenn man solche Exoten in den Teams hat, dass die das Potenzial bergen, auch gewisse branchenfremde Denkweisen in den Journalismus zu tragen. Die können möglicherweise ganz neue Lösungen entdecken, die Journalistinnen und Journalisten vielleicht gar nicht sehen. Ja. Also dafür würde ich auf jeden Fall plädieren, macht eure Gründerteams möglichst heterogen.
Wo finde ich denn überhaupt solche Menschen, die nicht sind wie ich? Das ist ja manchmal gar nicht so einfach.
Ja, das ist wahr, richtig. Da gibt es ja mittlerweile ein paar Programme, die da auch ansetzen. Also das ist meines Erachtens auch eine richtige Entwicklung, dass es so Accelerator-Programme gibt, zum Beispiel das Media Lab Bayern, wo man auch versucht, Leute zusammenzubringen, die möglicherweise aus einer Technologieseite kommen, sich für Journalismus interessieren und eben klassische Journalistinnen und Journalisten und da eben auch Teams so zusammensetzt. Ansonsten kann man dazu raten, ja, rausgehen, mit Leuten sprechen, wirklich, wenn man im Studium ist, versuchen, mit Informatikern in Kontakt zu kommen, mit Techies in Kontakt zu kommen, sie davon zu überzeugen, dass Journalismus etwas unheimlich Wichtiges ist und sie zu begeistern für ein Produkt, das ein journalistisches Produkt ist. Weil das ist natürlich auch eine Herausforderung. Ja? Denn das muss man auch klar sagen, die großen Gewinn die riesigen Gewinne wird man im Journalismus nicht erzielen, wird auch kein riesiges Wachstum haben oder diese Unternehmen sehr ertragreich veräußern können. Also auch die Exit-Chancen sind eher gering.
Das heißt, man muss ja schon einen gewissen Idealismus damit bringen, so ein Projekt umzusetzen und fast schon sich so einen eigenen Auftrag mitnehmen, oder?
Absolut. Und die Leute, mit denen ich gesprochen habe, die waren auch überwiegend Idealisten. Und für mich war das sehr eindrucksvoll, ehrlich gesagt. Die haben einen riesigen Optimismus gehabt, wirklich bemerkenswerte Beharrlichkeit, viel Leidenschaft fürs journalistische Arbeiten. Und das ist bisher eben leider an vielen Stellen noch nicht so gut gelingt, wie es meines Erachtens auch wichtig wäre für den Journalismus. Das ist eigentlich schade. Ja? Und wie gesagt, ich hoffe halt mit der Arbeit auch einen kleinen Beitrag leisten zu können, dass manche dieser Herausforderungen in Zukunft besser gelöst werden können.
Wenn ich jetzt aber mal sehe, ich habe den Optimismus und das Engagement und die Leidenschaft und ich habe sogar es geschafft, jetzt sage ich mal, ein gemischtes Team auf die Beine zu stellen. Was sollte ich auf jeden Fall noch sozusagen auf meinem Zettel abhaken können, damit ich ein erfolgreiches, innovatives Startup werde?
Also einem sollte klar sein, dass man immer wieder im journalistischen Projekten auch in Rollenkonflikte gerät. Ja, also das heißt zum Beispiel, dass in einer der Gründungen, die ich untersucht habe, der Chefredakteur auch gleichzeitig Anzeigenplätze verkauft hat. Das ist natürlich eine problematische Doppelrolle, in die man da gerät. Und wo man schauen muss, wie geht man damit um? Ja, weil Gründerinnen und Gründer müssen natürlich tendenziell erstmal überall mitarbeiten, wo Hilfe benötigt wird in einer neuen Organisation. Und dafür, sage ich mal, gewappnet zu sein, um diesen Konflikt, diese Rollenkonflikte zu wissen und sie möglichst aufzulösen, das ist meines Erachtens auch ganz wichtig, um eben auch den qualitätsvollen Journalismus, der eben nicht ökonomisiert wird, ja, möglich zu machen in Neugründungen. Ansonsten, klar, ich meine, sich natürlich der Kostentreiber bewusst zu sein, die ich eben auch schon mal genannt hatte, Journalismus zu produzieren ist enorm teuer, sich zu überlegen, wo sind Geschäftsmodelle, die nicht zu weit weg sind vom Journalismus. Denn manche der Organisationen geraten in das Problem, dass sie tatsächlich neue Geschäftsmodelle erschließen, im zum Beispiel dann wieder E-Commerce-Bereich oder so. Aber was hat denn das noch mit Journalismus zu tun und warum soll ich Journalismus dann noch querfinanzieren aus diesen Einnahmen? Ja, ist es dann nicht irgendwie sinnvoller, die journalistische Arbeit eigentlich ganz abzustellen zu einem gewissen Zeitpunkt? Ja, das ist natürlich eine Gefahr, die das auch birgt.
Aber das heißt, wenn ich jetzt über deine Ausführungen dir lausche, am Anfang hast du gesagt, naja, das mag erstmal ernüchternd gewesen zu sein. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass du abraten würdest, im Journalismus zu gründen, oder?
Nein, ich möchte nicht abraten. Ich möchte sensibilisieren wirklich dafür, welche Herausforderungen sich einem stellen, wenn man das angehen will. Aber ich glaube, bin der festen Überzeugung, dass wir diese Experimente brauchen und dass Startups auch Labore sind, in dem Neues erprobt werden kann im Journalismus, wenn man es richtig angeht und wenn man ein paar der Fehler vermeidet.
Sagt Christopher Buschow vom Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover. Wir haben mit ihm über seine Arbeit gesprochen, die jetzt ausgezeichnet wurde, und er hat dort eine Auszeichnung bekommen, die wir uns heute auch nochmal genauer angeschaut haben.
Was mit Medien? Das Festival Medienmagazin.
Ach ja, an diesem Wochenende steigt es wieder, das Wacken Festival. Ihr merkt schon auch wie über unsere Berichterstattung hier bei Deutschlandfunk Nova in den letzten Wochen, wir sind mitten in der Festival-Saison. Herr Perner, ist eigentlich so Festival, ist das was für dich?
Das ist natürlich nichts für mich, das ist klar.
Nein.
Du kennst mich, ich bin ja der Spießer vor dem Herrn. Natürlich nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich es jemals in diesen Radiosender geschafft habe und wahrscheinlich vergraule ich jetzt auch jeden dieser unserer Hörer.
Ich weiß es auch nicht, Herr Päder, aber...
Wie's? Ja, okay, du willst ja lieber gar nicht zu dir sagen, verstehe. Aber
ich war auch noch nie auf einem Festival. Ich gebe es zu, ich habe noch nie gezeltet, aber das ist eine andere Geschichte. Das hat auch nicht mehr unbedingt nur was mit Zelten zu tun und mit ganz viel Matsch bei einigen Festivals, die natürlich üblicherweise ins Wasser fallen. Es ist ja, muss man es auch schon dazu sagen, mittlerweile auch ein ganz schön mainstreamiger Trend geworden. Und da passieren spannende Geschichten, wenn man sich zum Beispiel das Perucaville Festival in Weeze anschaut, was jetzt zum dritten Mal stattgefunden hat, wo auf einmal die Besucherzahlen sprunghaft, echt mal so auf einmal auf 80.000, ich glaube im Vorjahr waren es 50.000, davor irgendwas mit 30.000 angestiegen. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Aber da gibt es übrigens auch Medienberichterstattung, und das hat uns unsere Musikredaktion gesagt, liebe Leute, liebe Kollegen von Was mit Medien, schaut euch das mal an, der gute alte Festival Guide, was mal als Beilage gestartet ist, der wird in diesem Jahr 20 und der ist nicht wegzudenken, und die waren besonders, haben die Wert gelegt, dass vor allen Dingen auch das Printprodukt nach wie vor so im Zentrum des Ganzen steht. Und das finde ich unheimlich faszinierend. Ich bin da eingetaucht und fand das unglaublich cool. Und ich glaube, das, was der Festival Guide in den letzten 20 Jahren durchgemacht hat, da können auch wir Medienmacher einiges von lernen.
Ja, das werden wir jedenfalls jetzt klären, ob und was wir davon lernen können. Und das tun wir mit Carsten Schumacher. Er ist der Chefredakteur des Festival Guides und jetzt live bei Was mit Medien. Guten Abend, Carsten.
Hallo, grüß euch.
20 Jahre Festival Guide in diesem Jahr. Erstmal auch herzlichen Glückwunsch von uns passionierten Festivalgängern, aber trotzdem alles Gute. Was ist denn für dich überraschender, dass es euch nach 20 Jahren überhaupt noch gibt oder dass immer noch das Papierformat quasi nicht weggeht, sondern immer noch im Mittelpunkt steht?
Naja gut, ich bin jetzt auch jemand, der halt mit dem Papierformat ziemlich verwachsen ist. Das heißt, meine ersten Anfänge waren jetzt als Medienmacher keine Blogs, sondern die gute alte Schülerzeitung, und später halt, als ich mich für Musik interessiert habe, das Fanzine, das kennt man heute gar nicht mehr. Das sind also selbstgemachte Musikmagazine von Fans für Fans gedacht. Und deswegen ist das für mich noch relativ selbstverständlich. Wenn ich heute mit Praktikanten, die sich bei mir bewerben, spreche, dann habe ich da halt so eine Entwicklung feststellen können. Ich frage nämlich immer, wo informiert ihr euch über Musik? Und am Anfang waren es noch die Magazine, später waren es halt Webseiten, dann waren es die Blogs, mittlerweile sind es soziale Medien. Da ist also ganz klare Entwicklung feststellbar. Aber für mich ist jeder Weg zum Leser, User, Hörer, wie auch immer, Konsumenten sagen wir jetzt mal, oder zum Fan, okay, man muss nur gucken, es gibt unterschiedliche Schwerpunkte bei jedem Weg, bei jedem Kanal, ob jetzt soziale Medien oder auch Print. Alles hat seine Vor- und Nachteile.
Und das ist mal auch so ein bisschen so entlang der 20 Jahre schreiten, was da so in den 20 Jahren sich vielleicht verändert hat. Wie hat sich denn in den 20 Jahren euer Publikum verändert?
Ja, wie hat sich das Publikum von Festivals verändert? Also erstmal ist unser Publikum recht breit. Wir schreiben ja für jemanden, der zu Rock am Ring geht, wie zu Leute, die halt irgendwie Festivals mit Urlaub verbinden, ins Ausland gehen oder zu irgendwelchen ganz speziellen Musikthemen-Festivals fahren wollen oder halt auch fürs Perukaville. Also wo wir jetzt erleben, dass da ein Klientel auf Festivals geht, was vorher nie in den Verdacht geriet, auf Festivals zu wollen. Also was eine ganz neue Zielgruppe ist. Ich glaube, dass sich Festivalgänger in 20 Jahren generell verändert haben, wenn man einfach mal sieht, wie Festivals aussehen. Also wenn man heute auf ein Festival geht, dann muss man auch in der Lage sein, vieles vielleicht wegzufiltern oder mit vielem klarzukommen, was vor 20 Jahren noch nicht da war. Zum Beispiel, dass jeder Quadratzentimeter verkauft wird, dass überall Branding ist, dass man einen Chip hat im Bändchen und dass man plötzlich halt irgendwie diesen Chip aufladen muss und dann halt irgendwie mit diesem Chip bezahlt. Dass man also irgendwie halt auch viel stärker Konsument ist auf einem Festival, als man das früher war. Und zum Beispiel, dass auch alle anderen plötzlich das Handy zücken, wenn irgendwas passiert auf der Bühne und das mitfilmen. Oder man halt überhaupt sagt, oh Gott, ich habe keinen Akku mehr. Ich habe hier keinen Empfang. Das ist so bei manchen Leuten, als würden sie sagen, ich habe keine Luft zum Atmen.
Ja, das ist ja auch so.
Das sind so Sachen, die früher natürlich nicht so der Fall waren. Aber damit kommt man klar. Also für mich zählen ganz andere Momente auf Festivals und die gibt's immer noch. Zum Beispiel diese blaue Stunde, bevor halt irgendwie die Sonne aufgeht und du bist halt mit irgendwem im Nichts und unterhältst dich über Sachen, die du sonst nur deinen besten Freunden erzählst und kannst diese Gespräche auch nie wieder halt irgendwie wiederholen. Das sind manchmal so magische Momente, die da passieren. Die sind heute genauso möglich wie vor 20 Jahren.
Ja, aber wenn du es trotzdem du beschreibst, hast du ja gerade getan, die Veränderung auch der Zielgruppe, auch die Veränderung der Festivals als solche, bei allen Dingen, die auch gleich geblieben sind. Was würdest du denn sagen, wie hat sich das auch ausgewirkt eigentlich auf die Themen und die Inhalte, die ihr im Festival Guide ja verarbeitet? Also heute habt ihr vermutlich vielleicht sogar doch mal einen Bericht drin, wo kriege ich denn meinen Akku wieder voll? Das hattet ihr vor 20 Jahren sehr wahrscheinlich noch nicht.
Klar, also wir informieren halt auch über die tollsten Apps, die man brauchen kann auf dem Festivalgelände oder passen uns dann halt auch so ein bisschen diesen Bedürfnissen, Informationsbedürfnissen an. Aber wir haben auch viele Hintergrundthemen. Also uns ist es halt auch ein Anliegen, dass die Leute sich nicht nur unterhalten lassen, sondern auch Haltung zeigen. Also bei uns geht es auch durchaus mal um politische Themen und wie schwer es Veranstalter haben in Ländern, die nicht zu freizügig sind oder nicht mehr so freizügig. Also ich rede von Ungarn zum Beispiel, der Türkei. Oder halt auch, wie sieht es in dem Geschäft aus? Was passiert da hinter den Kulissen? Mittlerweile gibt es ja ganze Aktiengesellschaften, die für die Ausrichtung und die Veranstaltung von Festivals zuständig sind. Das ist eine ganz andere Kultur, die dann dahinter steht, als bei einem 5000er-Festival, wo noch sehr viel Herzblut drin steckt und wo halt auch so Veranstalterpersönlichkeiten auftreten, denen nicht am ehesten am Herzen gelegen ist, dass es halt möglichst viel Umsatz ist. Also da gibt es sehr große Unterschiede und das wollen wir halt auch dem Festivalbesucher klar machen, damit er auch irgendwie ein mündiger Konsument des Ganzen ist und auch entscheiden kann, wo geht er am liebsten hin.
Hat denn, ich sag mal, diese Komplexitätszunahme auch eure journalistische Arbeit tatsächlich verändert beziehungsweise auch den Qualitätsanspruch möglicherweise an eure Arbeit verändert? Müsst ihr mehr leisten als früher?
Wir müssen mehr leisten, weil es um mehr Kommunikationskanäle geht. Wir müssen mehr leisten, weil von uns erwartet wird, dass wir gleichzeitig alle bedienen auf dem Printmarkt, genauso wie halt irgendwie auf der Webseite und auf den Social Media Kanälen und halt auch Bewegtbild machen und alles Mögliche. Da müssen wir mehr leisten. Ich würde aber sagen, diese Entwicklung hinter den Kulissen, die hat eher zur Folge, dass wir, dass von uns mehr erwartet wird, vielleicht werblicher zu sein, weil die Toleranz da geringer ist gegenüber Leuten, die sich halt da nicht so stromlinienförmig zeigen. Und da wehren wir uns so ein bisschen gegen. Da sind wir noch relativ oldschool.
Ich finde es auch ganz interessant, ihr versucht ja auch verschiedene Formate aus, bespielt andere Kanäle. So in den letzten Jahren gab es da auch Beispiele oder Learnings, die ihr entlang mitgenommen habt, wo ihr gesagt habt, so hey, das können wir so in der Form nicht mehr machen, weil sich einfach der Geschmack oder der Medienkonsum eurer Nutzer verändert hat?
Was wir feststellen ist, dass die Aufmerksamkeitsspanne zurückgeht. Das heißt, sowohl für längere Texte, die dann ungern gelesen werden, das ist natürlich wie überall im Kommunikationsgebaren heute feststellbar ist, so dass natürlich Bilder schnell funktionieren, dass kurze Bildunterschriften funktionieren. Sobald es länger wird, dann ist es schon wieder schwierig. Aber wir können halt auch feststellen, dass wenn eine Veranstaltung rum ist, ein Festival rum ist, sich die Leute, die Fans, nicht mehr so lange damit beschäftigen. Die Vorfreude ist eine relativ lange Spanne, da kann man schön Anlauf nehmen. Aber wenn man nach dem Festival nicht sehr schnell beikommt mit den Inhalten, die man vor Ort aufgenommen hat, dann kann man es eigentlich schon vergessen. Dann hat man es für die Tonne produziert. Also ein Beispiel, wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, tolle Videos zu machen auf Festivals. Manche sind sehr, sehr lustige Formate gewesen. Andere sollten halt eine Darstellung, eine Zusammenfassung dessen sein, was das Festival ausmacht. Und das dauert seine Zeit. Da haben wir sehr viel Footage, mehrere Gigabyte Footage gesammelt, Material gesammelt und haben das in einem langen Prozess dann, langer Prozess, eine Woche, halt geschnitten und schön gemacht und haben dann festgestellt, oh je, es interessiert keinen mehr. Und wenn man einfach nur das Handy in die Luft hält auf einer Veranstaltung, auf einem Festival und filmt 1:30 das, was halt gerade da irgendwie passiert und lädt das auf Facebook hoch, dann hat man sogar manchmal mehr Zuschauer. Und das ist halt schon manchmal ein bisschen komisch.
Vielleicht auch darüber hinaus noch in deiner ja doch jetzt langjährigen Zeit in den Medien. Was hast du in deiner Arbeit für den Festival Guide über die Medien als solche gelernt?
Über die Medien als solche. Ja, was soll man sagen? Die Medien, in denen ich arbeite, sind privatwirtschaftlich und sind deswegen natürlich auch davon abhängig, dass sie halt ihr Auskommen haben. Das ist etwas, was uns natürlich auch stark prägt und wo wir halt irgendwie auch dann klar trennen müssen zwischen dem, was uns ausmacht und dem, was wir für andere sagen. Ich habe auch gelernt, dass sich halt Medien sehr, sehr stark verändern und dass man an manche Dinge glauben mag, aber wenn andere nicht so dran glauben oder halt nicht dieses Nutzerverhalten zeigen, was man erwartet, dann kann das auch schnell sterben. Ich mache ein Beispiel, das Tablet. Als das Tablet aufkam, das iPad, da habe ich gedacht, das ist jetzt die Zukunft des Musikjournalismus, denn da kann man ja alles abspielen, man kann alles hören und man kann alles toll ansehen, Bildergalerien, es bietet alle Möglichkeiten, man kann es in die Tasche stecken, das löst das Musikmagazin ab. Tatsächlich haben wir halt irgendwann unsere iPad-Aufgaben einstellen müssen, weil wir gemerkt haben, die ganze Arbeit, die wir da reinstecken, die findet nicht die entsprechende Leserschaft.
Wird das vom Smartphone überrollt?
Das wurde vom Smartphone überrollt. Also den Menschen reicht tatsächlich der kleinere Bildschirm. Und das hätte ich tatsächlich nicht für möglich gehalten. Da lag ich dann wohl ein wenig falsch.
Ich glaube, diese Beobachtung machen viele auf jeden Fall. Feiert ihr denn jetzt noch schön 20 Jahre den Festival Guide? Was habt ihr euch da vorgenommen dieses Jahr?
Also wir feiern ihn natürlich, wenn wir Auftritte haben auf den Festivals selber. Wir feiern ihn auch im Magazin, was immer noch aktuell ist. Und wir planen auch im Oktober noch mal was in Köln zu machen. Das ist noch nicht ganz spruchreif. Das müssen wir noch, wenn wir damit fertig sind, verkünden. Dann wollen wir noch mal so einen Saisonabschluss feiern. Und das dann auch über 3 Tage.
Und wir wünschen euch viel Spaß dabei beim eigenen Festival. Carsten Schumacher war das vom Festival Guide. 20 Jahre. Wir haben mal vorbei gratuliert. Schönen Abend noch.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Was mit Medien? Das sommerlochfreie Medienmagazin.
Na, schade eigentlich.
Ja.
Wenn wir ein Sommerloch hätten, könnten wir es füllen.
Wir haben ja eins gelernt in den ganzen Jahren, in denen wir was mit Medien machen. Wir haben immer ein bisschen Sommerlochforschung betrieben. Mhm. Und uns ist aufgefallen, so richtiges Sommerloch, da sprechen immer alle drüber, aber so richtig gibt's das nicht, oder?
Ich glaube nicht. Also irgendwie passieren immer Themen. Mal sind die mehr, mal sind die weniger, aber das ist wirklich, ich glaube, es ist nicht nachgewiesen, das Sommerloch. Wobei es, wenn wir jetzt mal so zurückdenken, es gab schon so ein paar Phänomene, da kann man sagen, das war schon sehr, 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 sehr nah dran, der Beweis für ein Sommerloch zu sein.
Hashtag Blumenkübel. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnert, was löst das in euch aus? Ja, es ist so ein bisschen der Vorfahre des Sackreises im Internet, der umgekippt ist. Mhm. In diesem Fall ist ein Blumenkübel, naja, nicht umgekippt, er ist zerstört worden. Und zwar im Neunkirchner Altenheim Antoniusstift. Und heute, vor 7 Jahren, ist ein passender Artikel dazu veröffentlicht worden.
Zurückgerechnet, 3. August 2010 war das dann. Mhm.
Und naja, es wird ein bisschen schon als Sommerloch-Thema angesehen. Aber wir haben damals sehr viel übers Internet gelernt.
Ja, auf jeden Fall war das, glaube ich, auch ein bisschen fast die Geburtsstunde der Viralität. Ne? Also es gab diesen Zeitungsbericht über den umgekippt wordenen Blumenkübel. Der wurde per Twitter sozusagen ins Netz geblasen. Und ich weiß gar nicht, wie schnell, aber wahnsinnig schnell war das der Viralhit des Sommers. Ich kann gar nicht, irgendwo steht bestimmt geschrieben, wie viele tausende Menschen das in kürzester Zeit geteilt und sonst wie haben. Wurde berichtet, angeblich soll ja...
44.
44.000.
nein, nur 44. Ich habe den Tweet rausgesucht.
Ja,
such ihn
mal raus.
Und beim Tweet, ich habe gesehen, dass der 44 Mal geretweetet wurde.
Ja, gut.
Aber... ob das jetzt der richtige Tweet ist, den ich erwischt habe, können wir jetzt klären, denn das Thema in die Twitter-Welt gesetzt hatte damals Ralf Heimann, zu der Zeit war er Redakteur bei der Münsterischen Zeitung und hat auch dann tatsächlich das Thema in diese Netzwelt übertragen. Und was sich seitdem getan hat und wie es dem Blumenkübel geht, das klären wir mit ihm jetzt, denn Ralf Heimann ist live auch hier bei Was mit Medien. Guten Abend, Ralf.
Hallo.
War das tatsächlich so? Also das war ja ein weltweiter Trend innerhalb von wenigen Tagen, der Blumenkübel. Das ist aber der Ursprungstweet, wenn man den jetzt nochmal drauf guckt, da gibt es heute erfolgreichere Tweets, oder?
Ja, da gab es auch damals schon erfolgreichere, aber ich glaube, ich habe das damals mal versucht zu erklären, das war auch ich nicht selbst, der das, oder ich habe es in die Welt gesetzt, aber zum Beispiel Thomas Knüber hat es dann weiter verbreitet und der hatte damals schon etwas mehr Follower als ich und dann hat es etwas Fahrt aufgenommen.
Fangen wir mal mit der wichtigsten Frage an. Wie geht es dem Blumenkübel heute?
Das weiß ich leider nicht. Ich bin tatsächlich noch nie da gewesen, wo er stand. Ich habe mir das immer mal vorgenommen, aber wenn ich in der Gegend war, hatte ich gerade keine Zeit und ich habe das noch nicht gesehen. Aber ich glaube, da ist ein neuer gekauft worden. Es gab ja viele Leute, die denen dann einen neuen Blumenkübel sponsoren wollten und nachher hatten die, glaube ich, mehr, als sie gebrauchen konnten und die Bewohner waren auch genervt, aber da dürfte jetzt ein neuer stehen.
Das ist ja schon mal gut. Aber würdest du sagen, dass dir jemals in deinem Leben noch ein solcher Online-Coup gelingen könnte?
Stimmt. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das, also ich glaube nicht, aber es gibt ja auch Leute, die zweimal im Lotto gewonnen haben, ne? Wer weiß.
Was nimmst du denn eigentlich so ein bisschen aus der ganzen Geschichte mit? Das war ja interessant. Da haben ja auch ganze Unternehmen haben dann angefangen, damit Werbung zu machen. Six, der Otto-Versand, die Sparkasse war da irgendwie auch mit am Start. Und das fand ich schon eigentlich ziemlich beeindruckend, wie Hashtag Blumenkübel tatsächlich am Ende sogar um die Welt ging. Was bleibt davon so in deinen Gedanken?
Also journalistisch zum Beispiel hat man, finde ich, damals ganz gut gemerkt, dass das, was in den Jahren davor sich immer so in lokalen und sublokalen Redaktionen so abgespielt hat, nicht mehr von der Öffentlichkeit ganz unentdeckt blieb. Also wenn so etwas auf einmal im Internet auftauchte, dann bestand da auch die Chance, dass es ein großes Publikum findet. Und ich glaube, letztlich tut dieses Wissen dem Journalismus schon ganz gut, weil wenn man immer so unter Ausschluss der Öffentlichkeit arbeitet, kann man ja im Prinzip auch machen, was man will. Und wenn man immer damit rechnen muss, dass irgendjemand so einen Quatsch verlinkt und der dann sich verbreitet, dann ist die Gefahr ja etwas größer.
Hat das denn eigentlich dieses Erlebnis rund um den Blumenkübel auch deine Art, Medien zu machen, verändert?
Ich glaube, Twitter hat meine Art, Medien zu machen, verändert. Dieser Blumenkübel jetzt nicht. Da habe ich ja, das ist ja auch nicht so... dass das wirklich ein einschneidendes Erlebnis wäre. Man sieht halt nur andauernd, dass irgendwas aufploppt. Leute mit wahnsinnig vielen Followern haben das wahrscheinlich ständig. Und ich glaube, 2010 war das alles noch recht moderat. Also da hatten die Leute, ich glaube, Sascha Lobo hatte da 10.000 Follower oder so und das war schon einer, der am meisten hatte. Das ist, glaube ich, alles relativ ruhig gewesen damals.
Aber so ein bisschen auch die Message an Journalisten macht weniger Quatsch.
Ja, das sowieso, ne? Aber vielleicht dann auch umgekehrt, also macht mehr Quatsch, denn zum Beispiel dieser Blumenkübel, der ist ja nur daraus entstanden, dass ich, das war ja Quatsch und ich habe gedacht, das ist ganz witzig und das ist ja im Prinzip auch nichts Seriöses, aber also für mich hat das schon einiges verändert nachher, weil das Witzige war, danach war ich unter Lokaljournalist oder Lokaljournalismus bei Google zu finden und so hat mich dann ein Literaturagent gefunden und dann habe ich dieses Buch geschrieben über Lokaljournalismus.
was ein Blumenkübel dann auch bewirken kann. Wir haben zurückgeblickt auf das Internetphänomen Blumenkübel. Nee, genau, vor 7 Jahren ist das nämlich in die Welt gekommen. Und mit dem Initiator des Ursprungstweets, wie das Ganze dann auch den Sprung von der Zeitung in die digitale Welt geschafft hat, haben wir gesprochen mit Ralf Heimann. Ralf, dank dir. Schönen Abend noch.
Dank euch. Ciao. Euch auch. Tschüss.
Herr Perler, das war sie auch schon wieder, unsere heutige Ausgabe von
Was mit Medien.
Das ist wirklich
eigentlich
sehr
ein
traurig.
Bisschen so niedlichen kleinen Blumenkübel könnten wir jetzt jede Sendung haben.
Ich
oder
mal,
sowas Vergleichbares.
Weißt du was?
Mhm.
Ich gehe mal kurz auf den Balkon hier von Deutschlandfunk Nova gucken, ob ich da noch irgendwie Blumenkübel finde und ob man die fotografieren kann.
Naja, wir werden sehen.
Ob sich daraus ein viraler Hit entwickelt, werden wir euch dann nächste Woche verraten. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale, mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.